Viele Christen verbinden das Evangelium vor allem mit Vergebung, einer Bekehrungserfahrung und der Hoffnung auf den Himmel. Doch der Römerbrief öffnet einen viel weiteren Horizont. Er zeichnet eine Linie von Gottes ewigem Plan über die Verheißungen im Alten Testament bis hin zu einem Leben, in dem Menschen tatsächlich dem Sohn Gottes gleichgestaltet werden. Wer diese Linie sieht, entdeckt das Evangelium nicht nur als rettende Nachricht, sondern als Kraft, die unser ganzes Leben umgestaltet und uns in einen priesterlichen Dienst hineinruft. Das Evangelium, von 1. Mose bis Römer, Gottes gute Nachricht mit Tiefgang. Wenn Paulus zu Beginn des Römerbriefes sagt, dass Gott das Evangelium zuvor verheißen hat durch seine Propheten in den Heiligen Schriften, dann weitet sich unser Blick über das Neue Testament hinaus. Das Evangelium beginnt nicht erst an Golgatha, sondern atmet bereits durch die Seiten von 1. Mose. Dort, ganz am Anfang, erschallt der Satz, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Das ist mehr als ein Schöpfungsbericht, es ist die erste Note einer gewaltigen guten Nachricht. Gott wollte den Menschen nicht als bloßes Geschöpf, das ihn von außen bewundert, sondern als Träger seines Bildes und seiner Gleichgestalt. In diesem Vorsatz liegt verborgen, dass der Mensch eines Tages den Sohn widerspiegeln soll, der das vollkommene Bild Gottes ist. Ich bin bereit, auch euch, die ihr in Römer seid, das Evangelium zu verkündigen. Außerdem war Paulus überzeugt, dass Gott die Heiligen gemäß seinem Evangelium befestigen würde, dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. In Römer 15,16 heißt es, dass ich ein Diener Christi Jesu für die Nationen sein sollte, der das Evangelium Gottes priesterlich darbringt, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt im Heiligen Geist. Für Paulus war die Predigt des Evangeliums ein priesterlicher Dienst. Als Priester müssen wir alle Gott im Evangelium seines Sohnes dienen. Mose zeigt den Menschen nicht nur als Bildträger, sondern stellt ihn vor den Baum des Lebens. Damit öffnet sich eine zweite Dimension der guten Nachricht, der Mensch soll nicht nur Ähnlichkeit mit Gott haben, sondern an Gottes Leben teilhaben. Als der Fall in 1. Mose 3 die Schöpfung verfinstert, spricht Gott dennoch eine Verheißung aus, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zermalmen. In dieser unscheinbaren Zusage bricht das Licht des Evangeliums auf, Christus wird als Mensch kommen, den Feind richten und den verlorenen Zugang zum Leben wieder öffnen. Abel, der in 1. Mose 4 ein blutiges Opfer bringt, steht damit ganz auf der Seite dieser Verheißung. Sein Opfer ist ein Hinweis auf das Lamm Gottes, durch dessen Blut der Weg zu Gott frei wird. Dass die Erde in 1. Mose eines reiches Leben hervorbringt, kann als Bild auf den allumfassenden Christus gelesen werden, in dem alles wahre Leben wurzelt, und dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, deutet prophetisch auf Christus hin, der eine Braut, eine passende Ergänzung, haben wird. So verknüpfen sich Schöpfung, Baum des Lebens, Verheißung des Samens, Opfer und Braut zu einem einzigen großen Strom. Gott ruft Menschen aus der gefallenen Schöpfung heraus, nimmt sie auf der Grundlage des Opfers an, teilt ihnen sein eigenes Leben mit und formt aus ihnen eine gegenüber, die Braut und zugleich den Leib Christi. Vergebung der Sünden ist darin unverzichtbar, aber nicht der Endpunkt. Das Evangelium führt tiefer, zu einem Menschsein, das von Christus erfüllt ist und Gottes ursprünglichen Gedanken erfüllt. Wer das erkennt, muss nicht zwischen hoher Lehre und praktischem Glauben wählen. Die weite Linie der Heiligen Schrift wird zum tragenden Hintergrund eines sehr persönlichen Trostes. Gott hat uns von Anfang an im Blick gehabt, und seine gute Nachricht ist groß genug, unser ganzes Leben hineinzunehmen und zu tragen. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Wenn das Evangelium von 1. Mose an als weiter Heilsbogen sichtbar wird, darf auch unser Vertrauen weit werden. Gott hat nicht begonnen, an uns zu handeln, um unterwegs die Geduld zu verlieren. Er ist derselbe, der den Menschen im Anfang in sein Bild setzte, der mitten im Fall den Samen der Frau verhieß und der in Christus die Tür zum Baum des Lebens neu geöffnet hat. In dieser Perspektive verlieren selbst bruchstückhafte Erfahrungen nicht ihren Sinn, sie stehen auf der Linie eines Evangeliums, das auf Gottes Ziel zugeht, einer von Christus erfüllten Menschheit. Wer sich darin bergen lernt, entdeckt, dass diese gute Nachricht auch im Alltag tragen und neu ausrichten kann. Der Sohn und die vielen Söhne, das Evangelium erzeugt eine neue Familie. Das Evangelium, das Paulus verkündigt, ist im Kern über seinen Sohn. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt weg von einer reinen Bedürfnisorientierung hin zur Person Jesu Christi. Er ist der ewige Sohn, in dem, wie es in Kolosser 2:9 heißt, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, und doch wird er als Sohn Davids wirklicher Mensch. In der Auferstehung wird eben dieser, in unsere menschliche Natur eingetretene Christus als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Nicht, weil er zuvor nicht Sohn gewesen wäre, sondern weil jetzt die angenommene Menschheit in die Stellung und Kraft des Sohnes hineingenommen wird. Der eine Sohn wird damit zum Anfang eines neuen Menschengeschlechts. Diese wunderbare Person hat zwei Naturen, die göttliche Natur und die menschliche Natur. In Vers 3 spricht Paulus von Christus als dem Sohn. Das weist auf seine göttliche Natur hin. Der Römerbrief zeichnet in dichter Folge, wie dieses Evangelium aus verlorenen Sündern viele Söhne macht. Menschen, die schuldig dastehen, werden gerechtfertigt aus Glauben, sie werden mit Christus in seinen Tod hineingepflanzt und in seine Auferstehung hineingeführt. Sie werden von der Herrschaft der Sünde befreit und aus der Ohnmacht des eigenen Ichs herausgeführt. In Römer 8 erreicht diese Linie ihren Höhepunkt, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Sohn ist nicht mehr allein, um ihn herum entsteht eine Schar von Brüdern und Schwestern, in denen der Vater denselben Charakter, dieselbe Gesinnung, dieselbe innere Beziehung zu sich selbst wiedererkennt. Das Evangelium will nicht nur unsere Zukunft sichern, sondern unsere Gegenwart umgestalten, bis die vielen Söhne dem einen Sohn ähnlich werden. Wo diese Sicht des Evangeliums Raum gewinnt, verändert sich auch das Verständnis von geistlichem Wachstum. Es geht nicht bloß um mehr Aktivität oder stärkere Gefühle, sondern darum, dass sich das Bild des Sohnes in seinem Volk abzeichnet, seine Demut statt unserer Selbstbehauptung, seine Sanftmut statt unserer Härte, seine Freiheit gegenüber Menschenfurcht statt unserer inneren Gefangenheit. Dass Gott es gewollt hat, viele Söhne neben den Erstgeborenen zu stellen, ist eine tief tröstliche Botschaft. Sie bedeutet, Christus bleibt nicht ein ferner Maßstab, dem niemand nahe kommt, sondern der Erstgeborene einer Familie, in die wir hineingenommen sind. In dieser Familie ist Raum für Wachstum, für Korrektur, für Wiederherstellung und zugleich die Zusage, dass der Vater sein Werk vollendet, bis das Bild seines Sohnes in uns Gestalt gewinnt. So wird die Zugehörigkeit zu dieser neuen Familie zu einer stillen, aber tragenden Freude. Das Evangelium sagt uns nicht nur, wo wir früher standen, sondern auch, wo wir heute verortet sind, im Haus des Vaters, an der Seite des Erstgeborenen. Diese Perspektive kann gerade in Phasen der Schwäche und des Versagens neu aufrichten. Denn der, der uns zu Söhnen gemacht hat, sieht in uns nicht nur, was noch fehlt, sondern vor allem das Ziel, auf das er uns hinführt. Unter diesem Blick wächst Mut, dabei zu bleiben, auch wenn der Weg der Gleichgestaltung mit Christus durch manche innere Auseinandersetzung führt. Die neue Familie, die das Evangelium hervorbringt, ist ein Raum, in dem Gottes Geduld, seine Zucht und sein Trost uns Schritt für Schritt in das Bild des Sohnes hineinwachsen lassen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Bewusstsein, dass das Evangelium viele Söhne neben dem Erstgeborenen hervorbringt, bewahrt vor Mutlosigkeit und vor Selbstzufriedenheit zugleich. Wer sich als Sohn weiß, muss sich nicht mehr durch Leistung legitimieren und ist doch eingeladen, innerlich zu reifen. Christus ist nicht nur unser Retter, sondern unser älterer Bruder, in dessen Bild wir hineingeformt werden. Dieses Wissen darf wie ein ruhiger Grundton im Herzen mitschwingen, mitten in den Spannungen des Alltags, im Umgang mit den eigenen Grenzen und in den Begegnungen mit anderen arbeitet Gott daran, eine Familie zu formen, in der der Sohn erkennbar wird. Die Kraft und der Dienst des Evangeliums, Gerechtigkeit, Geist und priesterlicher Dienst. Wenn Paulus das Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung nennt, begründet er diese Kraft nicht zuerst mit Gottes Liebe, sondern mit seiner Gerechtigkeit. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbart aus Glauben zu Glauben. Am Kreuz hat Gott das Urteil über die Sünde vollzogen, er hat seinen eigenen Sohn tragen lassen, was uns gegolten hätte. Gerade deshalb ist er nun in seine Gerechtigkeit gebunden, den zu rechtfertigen, der an Jesus glaubt. Liebe und Gnade bewegen sein Herz, doch die Gerechtigkeit gibt dem Glaubenden festen Boden. Das Evangelium ruht nicht auf unseren wechselnden Empfindungen, sondern auf einem einmal vollbrachten Gericht und einer unwiderruflichen Zusage: Wer im Sohn ist, steht unter Gottes gerechter Zusage des Lebens. In Römer 1:9 sagt Paulus: Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene in dem Evangelium seines Sohnes. Viele Christen meinen, das Evangelium sei einfach die gute Nachricht, dass Christus der Retter ist, der gestorben ist, damit den Sündern vergeben wird und sie eines Tages in den Himmel kommen können. Aber das Evangelium ist viel reicher und tiefgehender als das. Das Evangelium in einer Stunde und 9 Minuten umfasst das ganze Buch Römer. Aus dieser inneren Gewissheit erwächst ein neuer Lebensstil des Dienens. Paulus kann sagen: Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene in dem Evangelium seines Sohnes. Dienen im Evangelium ist für ihn kein äußerer Beruf, sondern ein geistlicher Vollzug. Der Geist Gottes verbindet sich mit dem menschlichen Geist und macht ihn zum Ort des Dienstes. Später beschreibt Paulus seinen Auftrag so, dass er ein Diener Christi Jesu für die Nationen sei, der das Evangelium Gottes priesterlich darbringt, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt im Heiligen Geist. Das Bild des Priesters macht deutlich, Menschen sind für ihn nicht Objekte einer Kampagne, sondern Opfer, die vor Gott gebracht und im Heiligen Geist geheiligt werden. Ein solcher priesterlicher Dienst im Evangelium hat die ganze Spannweite des Römerbriefes im Blick. Manche brauchen vor allem Klarheit über die Vergebung der Sünden, andere stehen am Übergang von der bloßen Rechtfertigung zu einem Leben im Geist, wieder andere sind auf dem Weg der inneren Gleichgestaltung mit Christus. Das Evangelium Gottes umfasst all diese Stationen. Wer in ihm dient, lebt selbst aus dem, was er weitergibt, aus der erfahrenen Gerechtigkeit Gottes, aus der Befreiung von der Herrschaft der Sünde, aus dem leisen, aber kraftvollen Wirken des Geistes. So wird er zu einem Kanal, durch den das Auferstehungsleben Christi in andere Glieder fließt, für den Aufbau des Leibes Christi, wie es andernorts heißt. In dieser Perspektive verliert das Wort Dienst seinen belastenden Klang. Es meint nicht, sich zu verausgaben, um Gottes Liebe zu verdienen, sondern sich von einem reichen Evangelium in Anspruch nehmen zu lassen, das bereits alles Entscheidende getan hat. Wer in seinem Geist im Evangelium seines Sohnes dient, darf erfahren, dass die Kraft Gottes nicht nur den anderen, sondern auch ihn selbst trägt. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung: Das Evangelium, das uns rechtfertigt und verwandelt, ist zugleich die Kraft, in der wir dienen. Wo wir lernen, uns dieser Kraft anzuvertrauen, kann durch unser begrenztes Leben etwas von dem sichtbar werden, was Gott im Römerbrief vor Augen hat: eine Gemeinde, die als Leib Christi aufgebaut wird und in der Sohn des Vaters Gestalt gewinnt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene in dem Evangelium seines Sohnes, das ich ohne Unterlass an euch gedenke. Die Einsicht, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, die in seiner Gerechtigkeit gründet und sich in einem priesterlichen Dienst ausdrückt, kann das eigene Glaubensleben entkrampfen. Es macht frei von dem Druck, durch Aktivität etwas vor Gott zu leisten, und öffnet für ein Dienen, das aus dem Geist geschieht und auf den Aufbau des Leibes Christi ausgerichtet ist. Wer sich von dieser Kraft tragen lässt, entdeckt, dass gerade in der Treue im Kleinen, in unspektakulären Begegnungen und im beharrlichen Gebet etwas von der Wirklichkeit des Evangeliums gegenwärtig wird. Darin liegt eine leise, aber beständige Ermutigung: Gottes Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, sondern eine lebendige Kraft, die uns hält, verändert und zum Segen für andere macht. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, danke für das Evangelium, das nicht bei der Vergebung stehen bleibt, sondern uns in deine Gemeinschaft als viele Söhne hineinzieht. Danke, dass deine Gerechtigkeit ein fester Grund ist, auf dem unsere Errettung und unsere Hoffnung ruhen, unabhängig von unseren wechselnden Gefühlen. Vater, wir beten, dass dein Geist uns tiefer in die Wirklichkeit dieses Evangeliums führt, damit wir deinem Sohn ähnlicher werden und seine Gesinnung, seine Liebe und seine Heiligkeit widerspiegeln. Mach unser Leben zu einem priesterlichen Dienst im Evangelium deines Sohnes, durch den dein Leben zu anderen fließt und der Leib Christi aufgebaut wird. Stärke alle, die sich schwach, angeklagt oder mutlos fühlen, durch die Gewissheit, dass du dein Werk vollenden wirst und nichts uns von deiner in Christus offenbarten Liebe trennen kann. Fülle uns neu mit der Freude deiner guten Nachricht, bis deine Herrlichkeit an deiner Gemeinde sichtbar wird. Amen.